Kapitel 85. Noch einmal am See Genezareth. Christus hatte mit seinen Jüngern vereinbart, sie in Galiläa zu treffen, und bald nach dem Ende der Passawoche machten sie sich dorthin auf. Ihre Abwesenheit von Jerusalem während des Passafestes wäre als Abneigung und Abfall gedeutet worden. Deshalb blieben sie bis zum Schluss der Festwoche und eilten dann erst freudig heimwärts, um ihren Herrn zu treffen, wie er es geboten hatte. 7 der Jünger wanderten zusammen. Sie waren in das schlichte Gewand der Fischer gekleidet. Wohl waren sie arm an irdischen Gütern, doch reich in der Erkenntnis und im Ausleben der Wahrheit, was ihnen in himmlischer Sicht den höchsten Rang als Lehrer eintrug. Sie hatten zwar keine Prophetenschulen besucht, waren aber 3 Jahre lang von dem besten Erzieher, den die Welt je gekannt hat, unterrichtet worden. Unter seinem Einfluss waren sie edler, verständiger und vollkommener geworden, Werkzeuge, durch die andere Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit geführt werden konnten. Die meiste Zeit, die Jesu Lehrtätigkeit einnahm, hatten sie in der Nähe des Sees Genezareth verbracht. Als die Jünger sich an einem Ort versammelten, wo sie kaum gestört werden konnten, sahen sie sich immer wieder durch die Umgebung an Jesus und seine mächtigen Taten erinnert. Auf diesem See war er ihnen auf den Wellen schreitend zu Hilfe gekommen, als ihre Herzen sich fürchteten und der wilde Sturm sie dem Untergang entgegentrieb. Hier war der Sturm durch sein Wort gestillt worden. Sie konnten den Strand überschauen, wo mehr als 10.000 Menschen mit wenigen kleinen Broten und Fischen gespeist worden waren. Nicht weit davon entfernt lag Kapernaum, der Schauplatz so vieler Wunder. Als die Jünger nun die Landschaft betrachteten, waren sie in Gedanken ganz bei ihrem Heiland. Es war ein angenehmer Abend, und Petrus, der sich noch viel von seiner einstigen Begeisterung für Boote und Fischfang bewahrt hatte, machte den Vorschlag, auf den See hinauszufahren und die Netze auszuwerfen. Alle waren mit seinem Plan einverstanden, denn sie brauchten Nahrung und Kleidung, und der Erlös aus einem erfolgreichen nächsten Fischzug würde ihren Bedarf decken. So fuhren sie in ihrem Boot hinaus, doch sie fingen nichts. Sie plagten sich die ganze Nacht ohne Erfolg. Während jener langen Nachtstunden unterhielten sie sich über ihren abwesenden Herrn und riefen sich die wunderbaren Ereignisse ins Gedächtnis zurück, die sie in der Zeit seines öffentlichen Dienstes am See erlebt hatten. Sie fragten sich, was die Zukunft ihnen bringen würde, und der Ausblick auf die kommende Zeit machte sie traurig. Die ganze Zeit über folgte ihnen vom Ufer aus ein einsamer Beobachter mit seinen Blicken, während er selbst unbemerkt blieb. Endlich dämmerte der Morgen. Das Boot war dem Ufer schon sehr nahe gekommen, und jetzt sahen die Jünger einen Fremden am Strand stehen, der sie mit den Worten ansprach: »Kinder, habt ihr nichts zu essen?« Als sie die Frage verneinten, sagte der Fremde zu ihnen: »Werft das Netz aus, zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden.« Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Johannes aber erkannte den Fremden und rief Petrus zu: »Es ist der Herr!« Petrus war so übermütig und so voller Freude, dass er sich ungeduldig gleich vom Boot aus ins Wasser warf und bald neben seinem Herrn stand. Die anderen Jünger fuhren im Boot heran und zogen das mit Fischen gefüllte Netz hinter sich her. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Sie waren zu überrascht, um zu fragen, woher das Feuer und die Speise stammten. Jesus sagte zu ihnen: »Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt.« Da rannte Petrus zu dem Netz, das er hatte fallen lassen, und half seinen Brüdern, es ans Land zu ziehen. Nachdem sie diese Arbeit erledigt hatten und alle Vorbereitungen getroffen waren, bat Jesus seine Jünger, mit ihnen zu speisen. Er brach das Brot und verteilte es unter sie und wurde nunmehr von allen 7 erkannt und anerkannt. Das Wunder von der Speisung der 5000 am Berghang kam ihnen auf einmal wieder ins Gedächtnis. Doch zeigten sie eine merkwürdige Scheu und schweigend schauten sie den auferstandenen Heiland an. Lebhaft erinnerten sie sich an das Geschehen am See, als Jesus ihnen geboten hatte, ihm zu folgen. Sie dachten daran, wie sie auf seinen Befehl hin auf den See hinausgefahren waren und ihre Netze ausgeworfen hatten und wie der Fischzug eine so reiche Beute erbracht hatte, dass die Netze zu zerreißen drohten. Dann waren sie von Jesus aufgefordert worden, ihre Fischerboote zu verlassen, und er hatte ihnen versprochen, aus ihnen Menschenfischer zu machen. Um ihnen dieses Erlebnis wieder lebendig werden zu lassen und dessen Eindruck zu vertiefen, hatte er abermals das Wunder des Fischzuges vollbracht. Dieses Wunder stellte eine Erneuerung des göttlichen Auftrages an die Jünger dar. Es führte ihnen vor Augen, dass der Tod ihres Meisters ihre Verpflichtung nicht verringert hatte, die ihnen vom Herrn zugewiesene Aufgabe zu erfüllen. Obwohl sie auf den persönlichen Umgang mit dem Herrn und auf das Bestreiten ihres Lebensunterhaltes aus ihrem früheren Beruf würden verzichten müssen, würde sich der auferstandene Heiland dennoch um sie kümmern. Solange sie seinen Auftrag ausführten, würde er für ihre Bedürfnisse sorgen. Mit der Anweisung, ihr Netz rechts vom Schiff auszuwerfen, hatte der Heiland eine bestimmte Absicht verfolgt. An jener Seite stand er am Ufer, das war die Seite des Glaubens. Arbeiteten sie mit ihm zusammen, indem sie ihre menschlichen Bemühungen mit seiner göttlichen Macht verbänden, dann könnte der Erfolg nicht ausbleiben. Noch eine weitere Lehre, die besonders Petrus anging, musste Jesus ihnen erteilen. Dass Petrus den Herrn verleugnet hatte, war ein schändlicher Gegensatz zu seinen früheren Treueversprechen gewesen. Er hatte den Herrn entehrt und sich das Misstrauen seiner Brüder zugezogen. Diese glaubten, dass er seine frühere Stellung unter ihnen nicht mehr einnehmen dürfe, und auch er selbst fühlte, dass er das Vertrauen in ihn verscherzt hatte. Ehe er nun berufen wurde, sein Apostelamt wieder aufzunehmen, musste er vor ihnen allen den Beweis für seine Reue erbringen. Andernfalls hätte seine Schuld, obwohl er sie bereute, seinen Einfluss als Diener Christi untergraben können. Der Heiland schenkte ihm Gelegenheit, das Vertrauen seiner Brüder wieder zu gewinnen und so weit wie möglich die Schmach zu beseitigen, die sein schändliches Verhalten dem Evangelium von der Herrlichkeit Jesu Christi gebracht hatte. Hierdurch wurde allen Nachfolgern Christi eine Lehre gegeben. Das Evangelium schließt keinen Kompromiss mit der Sünde. Es kann kein Unrecht entschuldigen. Geheime Sünden sollten Gott im Verborgenen bekannt werden, offenkundige Sünden aber erfordern ein öffentliches Bekenntnis. Wenn die Jünger sündigen, trifft der Vorwurf Christus. Das veranlasst Satan zum Triumph und lässt schwache Menschen straucheln. Indem der Jünger Reue beweist, soll er, soweit es in seiner Macht steht, die Schmach beseitigen. Während Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern am Ufer speiste, fragte er Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Da wies er auf seine Gefährten. Petrus hatte einst erklärt: Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Doch jetzt konnte er sich besser beurteilen. »Ja, Herr«, antwortete er, »du weißt, dass ich dich lieb habe.« Das ist keine leidenschaftliche Versicherung, dass seine Liebe die seiner Brüder übersteige. Er gibt nicht einmal seiner eigenen Meinung über den Wert seiner Hingabe Ausdruck. Vielmehr bittet er den, der alle Beweggründe des Herzens kennt, seine Aufrichtigkeit zu beurteilen. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus fordert ihn auf: Weide meine Lämmer. Abermals prüfte der Herr Petrus, indem er seine Frage wiederholte: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Diesmal fragte er Petrus nicht, ob dieser ihn mehr liebe als seine Brüder. Doch auch die zweite Antwort glich der ersten, sie war frei von übertriebenen Beteuerungen. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte ihm darauf, weide meine Schafe. Aber noch einmal stellte der Herr die prüfende Frage, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, glaubte er doch, dass Jesus an seiner Liebe zweifle. Er wusste, dass sein Herr Grund hatte, ihm zu misstrauen. So antwortete er mit schmerzendem Herzen, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wieder wies Jesus ihn an, weide meine Schafe. Dreimal hatte Petrus seinen Herrn öffentlich verleugnet und dreimal verlangte Jesus von ihm nun die Versicherung seiner Liebe und Treue, wobei die wiederholte gezielte Frage Petrus wie ein spitzer Pfeil ins wunde Herz drang. Vor den versammelten Jüngern enthüllte Jesus, wie tief Petrus seine Tat bereute und ließ dadurch erkennen, wie gründlich sich der einst so ruhmredige Jünger gedemütigt hatte. Petrus war von Natur aus vorschnell und unbeherrscht, und Satan hatte diese Wesensmerkmale zu seinem Vorteil benutzt, um ihn zu Fall zu bringen. Kurz vor jener schändlichen Tat hatte Jesus zu Petrus gesagt, »Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder.« Diese Zeit war jetzt gekommen, die Umwandlung im Wesen von Petrus vor allem deutlich. Die eindringlichen prüfenden Fragen des Herrn hatten keine vorschnelle, selbstzufriedene Antwort hervorgerufen. Seine Demütigung und seine Reue hatten Petrus besser als je zuvor darauf vorbereitet, ein Hirte der Herde zu sein. Die erste Aufgabe, die Jesus Petrus anvertraute, als er ihn in den Dienst wieder einsetzte, war das Hüten der Lämmer. Das war eine Tätigkeit, in der Petrus bisher nur wenig Erfahrung gesammelt hatte. Sie würde von ihm viel Sorgfalt und Einfühlungsvermögen, viel Geduld und Ausdauer erfordern. Es war ein Ruf, denen zu dienen, die jung im Glauben waren. Er sollte die Unwissenden belehren, ihnen die Schrift öffnen und sie zu nützlichen Mitarbeitern im Dienst für Jesus erziehen. Bis jetzt war Petrus weder für diese Aufgabe tauglich gewesen, noch verstand er deren Wichtigkeit. Aber gerade dazu berief ihn der Herr nun. Sein Leid und seine Reue hatten ihn dafür vorbereitet. Vor seinem Fall hatte Petrus immer wieder unüberlegt aus einem plötzlichen Antrieb heraus gesprochen. Stets war er bereit gewesen, andere zurechtzuweisen und seine eigene Meinung kundzutun, bevor er sich über sich selbst oder über das, was er zu sagen hatte, völlig im Klaren war. Der bekehrte Petrus aber handelte ganz anders. Er behielt wohl seine führende Begeisterung, doch die Gnade Christi leitete seinen Eifer in die richtigen Bahnen. Er war nicht mehr heftig, selbstvertrauend und überheblich, sondern ruhig, beherrscht und gelehrig. Er konnte sowohl die Lämmer als auch die Schafe der Herde Christi weiden. Jesu Handlungsweise gegenüber Petrus war für diesen wie für seine Brüder sehr lehrreich. Er zeigte ihnen, dass sie dem Übertreter mit Geduld, Mitgefühl und vergebender Liebe zu begegnen hatten. Obwohl Petrus seinen Herrn verleugnet hatte, schwankte die Liebe, mit der Jesus ihn trug, niemals. Ebensolche Liebe sollte der Unterhirte für seine Schafe und Lämmer aufbringen, die seiner Obhut übergeben waren. Indem er sich seiner eigenen Schwäche und seines Versagens erinnerte, sollte Petrus ebenso feinfühlig mit seiner Herde umgehen, wie Jesus an ihm gehandelt hatte. Jesu Frage an Petrus war bedeutungsvoll. Er führte nur eine Bedingung zur Jüngerschaft und zum Dienst an. Hast du mich lieb? Das ist die wichtigste Voraussetzung. Würde Petrus alle möglichen Befähigungen besessen haben, hätte er doch ohne die Liebe Christi kein treuer Hirte über die Herde des Herrn sein können. Erkenntnis, Mildtätigkeit, Beredsamkeit, Dankbarkeit und Eifer sind gute Hilfsmittel im Werk des Herrn. Aber wenn ein Diener Christi nicht Jesu Liebe im Herzen trägt, wird sein Dienst erfolglos bleiben. Jesus ging mit Petrus allein, denn es gab einiges, das er nur mit ihm besprechen wollte. Vor seinem Tod hatte Jesus zu ihm gesagt: Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Darauf hatte Petrus geantwortet: Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Als er das sagte, hatte er nur wenig Ahnung, über welche Höhen und in welchen Tiefen Christus ihm auf dem Weg vorangehen würde. Petrus hatte versagt, als die Prüfung kam, aber wieder sollte er Gelegenheit haben, seine Liebe zu Christus zu beweisen. Damit er für die endgültige Glaubensprüfung gestärkt würde, breitete der Heiland seine Zukunft vor ihm aus. Er offenbarte ihm, dass nach einem furchtbaren Leben, wenn dann das Alter an seinen Kräften zehrte, er tatsächlich seinem Herrn folgen würde. Jesus sagte ihm: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Jesus machte Petrus ganz offen mit der Art und Weise seines Todes vertraut. Er sagte ihm sogar das Ausstrecken seiner Hände am Kreuz voraus. Erneut forderte er dann seinen Jünger auf: Folge mir nach. Petrus wurde durch diese Offenbarung nicht entmutigt. Er war bereit, für seinen Herrn jeden Tod zu erleiden. Bisher hatte Petrus den Herrn dem Fleisch nach gekannt, wie ihn viele auch heute kennen. Doch er sollte nicht länger eine derartig begrenzte Schau haben. Er hatte ihn jetzt anders kennengelernt als zu der Zeit, da er mit ihm in irdischer Gemeinschaft verbunden war. Er hatte Jesus als Mensch geliebt, als einen vom Himmel gesandten Lehrer. Jetzt liebte er ihn als Gott. Nach und nach hatte er erkannt, dass Jesus ihm alles in allem war. Nun war er bereit, teilzuhaben an seines Herrn Aufgabe, die Opfer bedeutete. Als er schließlich gekreuzigt werden sollte, wurde er auf seine Bitte hin mit dem Haupt nach unten gekreuzigt. Er hielt es für eine zu große Ehre, auf dieselbe Weise den Tod zu erleiden wie sein Meister. Für Petrus waren die Worte »Folge mir nach« äußerst lehrreich. Diese Unterweisung war ihm nicht nur für sein Sterben, sondern auch für jeden weiteren Schritt seines Lebens gegeben worden. Bisher hatte Petrus lieber selbstständig gehandelt, hatte versucht, von sich aus für das Werk Gottes Pläne auszuarbeiten, statt geduldig zu warten und dann dem Plan Gottes zu folgen. Indem er dem Herrn vorauseilte, konnte er jedoch nichts gewinnen. Jesus fordert ihn auf: Folge mir nach. Lauf mir nicht voran. Dann brauchst du den Heeren Satans nicht allein gegenüberzustehen. Lass mich vorangehen, und der Feind wird dich nicht überwältigen können. Als Petrus gerade neben Jesus ging, sah er, dass Johannes ihnen folgte. Da wurde er von dem Wunsch beseelt, auch dessen Zukunft zu erfahren, und so fragte er Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus antwortete ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Petrus hätte bedenken sollen, dass sein Herr ihm alles das offenbaren würde, was für ihn zu wissen gut wäre. Eines jeden Pflicht ist es, Christus nachzufolgen, ohne dabei eine unangebrachte Besorgnis über die den anderen aufgetragene Arbeit zu hegen. Als Jesus von Johannes sagte: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, gab er damit keineswegs die Versicherung ab, dass dieser Jünger bis zum zweiten Kommen des Herrn leben werde. Er erläuterte mit diesen Worten lediglich seine uneingeschränkte Macht. Zum anderen wollte er zeigen, dass es die Aufgabe von Petrus in keiner Weise beeinträchtigen würde, wenn es tatsächlich sein Wille wäre, dass jener Jünger nicht stürbe. Die Zukunft von Johannes wie auch von Petrus lag in den Händen ihres Herrn. Beiden war die Pflicht auferlegt, ihm im Gehorsam zu folgen. Wie viele Menschen heute gleichen Petrus. Sie kümmern sich um die Angelegenheiten anderer und brennen darauf, deren Pflichten kennenzulernen, während sie Gefahr laufen, ihre eigenen Aufgaben zu vernachlässigen. Es kommt uns zu, auf Jesus zu schauen und ihm nachzufolgen. Im Leben und im Charakter anderer Menschen werden wir Fehler und Mängel entdecken. Die menschliche Natur ist mit Schwachheit behaftet, in Jesus Christus aber werden wir Vollkommenheit finden. Indem wir auf ihn sehen, werden wir verwandelt werden. Johannes erreichte ein sehr hohes Alter. Er erlebte die Zerstörung Jerusalems und den Untergang des prächtigen Tempels, ein Symbol für die endgültige Vernichtung der Welt. Bis zu seinem Tod folgte er treu seinem Herrn. Der wesentliche Inhalt seines Zeugnisses an die Gemeinde lautete: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Petrus war wieder in seinem Apostelamt eingesetzt worden, doch die ihm von Christus zuteil gewordene Ehre und Vollmacht bedeutete keine Vorrangstellung gegenüber seinen Brüdern. Das hatte Jesus klar herausgestellt, als er auf die Frage von Petrus, was wird aber mit diesem, die Antwort gab, was geht es dich an, folge du mir nach. Petrus wurde nicht als Leiter der Gemeinde geehrt. Die Gnade, die ihm Jesus dadurch erwiesen hatte, dass er ihm seinen Abfall vergab und ihm die Sorge für die Herde anvertraute, sowie seine Treue in der Nachfolge Christi, hatte Petrus das Vertrauen seiner Brüder wiedergewonnen. Er besaß großen Einfluss in der Gemeinde, aber die Lehre, die ihm der Herr am See Genezareth erteilt hatte, bewahrte er für sein ganzes Leben. Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes schrieb er an die Gemeinden: Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen.